Job weg, politisches Amt weg, Partei weg. Tanja Meti, die Co-Präsidentin von der Operation Libero und Mitglied im Zürcher Stadtrat, hat auf die Mutter Gottes und Jesus geschossen, also auf ein Bild davon, und hat das dann bei Instagram gepostet. Ein Post, ein Shitstorm, ein ziemlich unglaublicher Shitstorm mit sehr realen Konsequenzen. Die GLP Schweiz will damit ausschliessen, den Job bei Fahnder hat sie auch nicht mehr. Im Netz gibt es Hass und Morddrohungen, sie selbst braucht Polizeischutz. Ist das bei aller Blödheit von diesem Post gerechtfertigt? Was sagt die Affäre über unsere politische Kultur aus, über unsere mediale Kultur? Das besprechen wir heute im Politbüro, und zwar mit Jacqueline Büchi und Raphael Birr hier in Zürich und mit Larissa Rien in Bern. Hallo zusammen.
Hallo miteinander.
Hallo miteinander.
Hallo zusammen.
Allererste Frage, die Frage, die sich wirklich alle gestellt haben, die sich Gedanken über Tanja Meti und den Post gemacht haben. Warum macht sie das?
Ich glaube, das weiss niemand, warum Tanja Meti das gemacht hat. Das ist für viele unbegreiflich. Vor allem aus dem Grund, weil sie ja bis zum Moment von ihrem Insta-Posting recht viele Momente gegeben hätte, wo sie hätte können zögern können. Also zum einen die Wahl vom Motiv an und für sich, wo sie drauf schiesst. Und dann das Zielen auf ein religiöses Bild. Und dann das Zielen auf das Gesicht von einer Frau und einem Kind. Und dann die Auswahl von dem Schnappschuss. Und dann die Wortwahl abschalten dazu. Und dann das Absenden von dem Posting. Also ich habe zuerst gedacht, es sei so eine kalkulierte Ameti-Provokation, wo sie ja viel gemacht hat. Und es sei bewusst gewesen.
Aber das ist ja genau der Punkt in dieser Geschichte. Tanja Meti hat sehr viel provoziert. Sie weiss, wie dass man die Medien auf sich aufmerksam macht. Sie provoziert normalerweise sehr kalkuliert, ist auch eine Meisterin in dem. Aber in dem Fall erkennt man ja wie nicht, was Provokation soll zum Ziel haben. Also es ist wie nichts, wo einfach irgendwie eine politische Botschaft transportiert und dann ein bisschen übertrieben ist oder von mir aus unter der Gürtellinie, sondern es entspricht extrem nicht den Werten, die wahrscheinlich die meisten Leute in ihrer Basis haben, in der Operation Libero-Basis, in der Basis der Grünliberalen. Und das finde ich so krass an dieser Geschichte. Wir müssen das ja dann nachher oder werden das noch einordnen. Und halt zusätzlich, wie plakativ das gleichzeitig alles ist. Also das Bild von dem verlöcherten Jesus, sie in diesen schwarzen Kleidern, wie sie zielt. Das ist alles, wenn man den perfekten Shitstorm würde designen, würde man es etwa so machen, die religiöse Konnotation. Und das finde ich schon richtig krass und dass man gleichzeitig eben nicht versteht, warum.
Aber darum glaube ich ihr eben auch, dass sie einfach zu wenig überlegt hat. Ich glaube ihr das. Und ich bringe es aber in meinem Kopf nicht so zusammen, weil ich könne sie sonst von so sehr kalkulierten Auftritten, du hast es jetzt angesprochen, Jacqueline, sie weiss genau, was Wort für Wirkung können entfalten, Daten, Bilder und so weiter. Sie weiss genau, wie die Mechanismen der Medien funktionieren. Und ich hatte sie zum Beispiel mal auf einem Podium gehabt, wo jedes Wort gesessen hat, was sie gesagt hat. Sie hat dort den Blocher, es ist um das Thema Neutralität gegangen und sie hat den Blocher sehr offen angegriffen. Er zieht sich einfach in sein Redui zurück. Und das ist alles vorbereitet gewesen. Also man hat gemerkt, das ist einem genauen Drehbuch gefolgt, ihre Argumentation, eben jedes Wort hat gesessen. Und dann das.
Und sie provoziert ja mit dieser Tatsache, dass sie Freizeitschützin ist und dass das nicht so üblich ist, so in den politischen Kreisen, wo sie sich bewegt, mit dem provoziert sie ja schon sehr gern. Also ich kann mir vorstellen, der Teil zumindest ist schon eine überlegte Provokation gewesen, wie sie sich dargestellt hat, eben mit den Waffen im Anschlag und so. Also dass sie mit dieser martialischen Pose es hat wollen provozieren, da bin ich mir relativ sicher. Aber eben die grosse Frage ist ja das andere, noch die Auswahl von dem Motiv. Und dort, ihr habt es schon ein bisschen angesprochen, oder? Sie ist Kommunikationsexpertin und sie hat auch einmal der NZZ gesagt, für ein Porträt, sie hätte eigentlich früher Kunstgeschichte studieren wollen. Und das habe ich auch noch eindrücklich gefunden. Also wenn sie sagt, sie sei sich nicht bewusst gewesen, dass das Bild einen religiösen Inhalt transportiert, aber gleichzeitig offenbar ein Interesse hat für Kunstgeschichte, dass ja doch relativ klar ist, dass man dort Maria und Jesus erkennt auf dem Bild, selbst wenn man nicht religiös religiös ist, ja, da kann man sich schon ein bisschen fragen, hat sie nicht doch wollen provozieren, aber sie hat auf alle Fälle nicht, was man ihr jetzt quasi unterstellt, teilweise aus rechten Kreisen, sie hat irgendwie wollen aufs Christentum zielen per se. Das kann ich mir wirklich nicht vorstellen, dass es so gemeint war.
Komm, wir schauen uns mal die Eskalation an. Die ist ja am Montagnachmittag von dieser Woche in recht schneller Folge passiert. Die GLP hat eben angekündigt, dass sie ein Parteiausschlussverfahren anstreben. Der Job bei Fahnen hat sie verloren. Die Co-Leitung vom Präsidium in Zürich hat sie auch verloren. Die Eskalation in dieser Geschwindigkeit, hat sie das schon mal je so erlebt?
Also so allumfassend glaube ich nicht. Es gibt einen Fall, der jetzt oft genannt wird, vom grünen Nationalrat Jonas Fricker. Der hat einen Vergleich gemacht zwischen Tiertransport und Transport von Jüdinnen und Juden ins KZ. Der ist dann auch unter grossem Druck, nach etwa 2 Tagen hat er sich zum Rücktritt aus dem Parlament gezwungen gesehen. Meines Wissens hat aber jetzt seine berufliche Karriere dort keinen Schaden genommen und es ist sicher auch nicht so ein international riesiger Shitstorm gewesen, den er erlebt hat. Ein zweiter Fall ist ein Zürcher Lokalpolitiker von der SVP gewesen, der Alexander Müller. Der hat auch in kurzer Zeit wegen einem Tweet seinen Job, sein Amt und Parteizugehörigkeit verloren. Und der hat so getweetet, dass man es hat können so verstehen, als hätte er eine Kristallnacht für Moscheen gefordert. Er selber sagt aber, das sei aus dem Kontext gerissen gewesen und er hat auch den Tweet nach kurzer Zeit gelöscht. Also bei ihm ist schon auch recht allumfassend gewesen. Aber ich glaube jetzt Polizeischutz zum Beispiel, wie das Zanja Meti braucht für sich und seine Familie, glaube ich, hat er nicht gebraucht. Ich glaube nicht, dass das Ausmaß so riesig war wie jetzt.
Aber ich habe das damals recht eng mitbekommen mit dem Alexander Müller, dem sogenannten Kristallnacht-Twitterer, wie er ja nachher dann einfach nur noch genannt worden ist. Also das war schon ein Major-Shitstorm gewesen, und zwar damals, das ist über 10 Jahre her, wo die sozialen Medien noch viel unschuldiger gewesen sind, noch viel jünger. Plattformen wie jetzt heutige X, vormals Twitter, hat es noch gar nicht so lange in dem Ausmaß in der Schweiz gegeben, im Sinne von, dass es für öffentliche Debatten prägend war. Das ist wirklich also eindrücklich gesehen, jeden Tag zu sehen, ist genau auch an einem Wochenende passiert, ist der Tweet gesehen. Vielleicht braucht es wieder eine Kristallnacht, diesmal für Moscheen. Ich finde, das ist schon recht eindeutig in der Aussage. Nachher haben wir das aufgegriffen, das war damals unser Medium gesehen, wo das aufgegriffen hat. Und dann in einer ganz kurzen Kaskade hat er von Montag bis Mittwoch eigentlich sämtliche Ämter und den Job verloren und sein gesellschaftliches Ansehen. Also das ist auch sehr eindrücklich gesehen, habe ich darum noch in sehr genauer Erinnerung. Der Jonas Fricker hast du erwähnt. Dort gibt es eine gewisse Parallelität, finde ich, auch wegen der Partei. Also wie schnell es gegangen ist, dass die Partei ihn fallen gelassen hat, sodass für ihn der Druck so gross war, dass er einfach aus dem Nationalrat zurücktreten musste. Mir ist noch der Fall Lucrezia Meyer-Schatzi sind gekommen, dass vielleicht die eher älteren Zuhörer von uns erinnern sich noch.
beim Blocher, oder?
Das ist sehr lang her, das ist anfangs von den 2000er Jahren, ich glaube 2001. Und sie war Kronfavoritin für das CVP-Präsidium damals und sie hat dort einen grossen Shitstorm müssen gewärtigen wegen ihrem Ehemann. Und zwar war das ein notorischer Fremdgänger, der war im Zürcher Sexmilieu, also bei Prostituierten Stammgast gewesen. Der Blick hat das ausgegraben damals, bevor es zu dieser Wahl ins Präsidium gekommen ist und hat eine sehr grosse Kampagne gefahren, die dort auch sehr viele medienethische Fragen aufgeworfen hat, die wir vielleicht nachher auch noch werden vertiefen, ob das rechtens war, dass man im Prinzip seine Frau für sein Verhalten derart in Sippenhaft nimmt.
In dem Fall nicht der Blocher, nehme ich das zurück.
Nein, der Blocher hat... Also, nein, genau. Also dort habe ich gefunden, das ist noch eine andere Dimension, weil damals hat es ja die sozialen Medien noch nicht gegeben und trotzdem ist das etwas, was man heute als Shitstorm bezeichnen würde, ist das gewesen, via aber traditionelle Medien. Und Lucrezia Meyer-Schatz hat dort innerhalb von kürzester Zeit, also sie hat ihre Ambitionen können begraben für das CVP-Präsidium, also sie hat ihre politische Karriere wegen ihrem Ehemann oder wegen dem Verhalten vom Ehemann so verloren und ist auch dann im medialen Diskurs auch nicht fair behandelt worden, wie sie als Frau behandelt worden ist.
Du hast gefragt, Philipp, ob wir so etwas schon mal erlebt haben und hast vor allem vom Montagnachmittag geredet. Und ich glaube auch, der Montagnachmittag, der ist entscheidend, weil ich finde, alles, was bis dort hin passiert ist, kann man auch schon als Shitstorm bezeichnen. Also das ist ja, der Blick ist am Samstagmittag raus mit dieser Geschichte, hat sie konfrontiert, sie hat den Post gelöscht. Und dann hat das schon angefangen zu trüllen. Es hat schnell eben auf Twitter oder X, wie es jetzt heisst, Tausende oder einmal weit über 1000 Kommentare gehabt. Also muslimfeindliche Kommentare, schwierige Kommentare. Alles, eben, man würde das als Shitstorm schon bezeichnen, klassischerweise. Aber so richtig eskaliert ist es dann eben tatsächlich erst am Montag. Also am Sonntag hat es dann so ein bisschen das Gewicht bekommen, weil dann sich ehemalige Nationalrätinnen zu Wort gemeldet haben und den Rücktritt gefordert haben. Dann hat Jürg Grossen, der Parteipräsident, schon das erste Mal sich dazu geäussert und das als Riesendummheit bezeichnet, die nicht entschuldbar war. Aber all das, finde ich, ist so ein bisschen jetzt in dieser medialen Welt, in der wir leben, entspricht das noch der Norm. Auch wenn es natürlich für die betroffene Person unglaublich brutal schon muss sein, das Ausmaß. Aber dann am Montagnachmittag, wie es dort Schlag auf Schlag gegangen ist, ich habe es vor allem frappierend gefunden, der Arbeitgeber, die Agentur Farner, der zuerst, wenn ich mich richtig erinnere, im On-Bio ist im Artikel gesagt hat, ja, das ist jetzt blöd gewesen, wir halten da ihre fest, jeder macht mal einen Fehler. Und dann etwa eine Stunde später gesagt hat, nein, wir haben uns jetzt anders entschieden.
Offenbar haben sich einige Kunden gemeldet.
Ja, also man kann ja auch nachvollziehen, dass man jetzt als PR-Firma vielleicht, ich weiß auch nicht, ob ich jetzt als Kundin mich unbedingt von jemandem beraten lassen wollte, der sich in diesem Ausmaß nicht gespürt in so einer Frage. Aber gleich, wie schnell dort der Druck stark zugenommen hat, wie sich das gegenseitig aufgeschaukelt hat. Das ist natürlich, wenn der eine die Konsequenzen zieht, macht es der andere auch. Wir Medien spielen eine grosse Rolle, sind sehr nah dran. Das Leserinteresse war riesig. Also ich finde so, die Eskalation an diesem Montagnachmittag, wie schnell, wie viele Entscheidungen getroffen worden sind, ohne zu sagen, wir prüfen das jetzt zuerst eingehend, das ist für mich mehr oder weniger beispiellos.
Du hast ja gefragt nach Vergleich, ob wir das schon mal erlebt haben. Uns sind jetzt alle auf Anhieb mehrere Beispiele in Sinn gekommen. Und eben, ich habe es vorher gesagt, im Fall von der Lucrezia Meyer-Schatz schon vor Social-Media-Zeiten. Interessant finde ich aber auch Fälle, wo es dann eben nicht so starke Konsequenzen hat oder gehabt hat. Da kommt mir zu allererst Andreas Glarner in Sinn, wo sehr, sehr viele gezielte, kalkulierte Provokationen schon gemacht hat und irgendwie einfach der Hofnarr von der SVP bleibt. Also das hat ihm nie geschadet in dem Sinn, dass er abgewählt wurde oder so. Er kann im Prinzip machen, was er will und es passiert nichts. Interessant sind auch zum Beispiel der Fall von Yannick Bütte, wo der Sommer wieder recht hochgekocht ist. Er hat damals müssen aus dem Nationalrat zurücktreten, das war 2017, wegen Stalking-Vorwürfen. Er ist später in mehreren Fällen wegen Stalking und sexueller Belästigung verurteilt worden. Hat dann aber gleich das Amt vom Walliser Tourismuspräsident antreten. Dort hat es dann aber schon jetzt auch im Sommer einen Shitstorm gegeben, wegen einer konzertierten Aktion von Frauen aus ganz unterschiedlichen Kreisen und Parteien, die sich dagegen gewehrt haben, wie ein mehrfach verurteilter Straftäter so ein Amt darf innehaben. Aber das zeigt, am Anfang hat es ihm in dem Sinn nicht geschadet, man hat ihm trotzdem das Amt verschafft.
Alles Männer.
Ich würde gerne auch noch etwas sagen zum Andreas Glarner. Und zwar finde ich ja dort interessant, dass es eben Fälle gewesen sind, wo einzelne Personen sehr klar individuell betroffen gewesen sind. Also er hat zum Beispiel die Handynummer von einer Primarlehrerin veröffentlicht, nachdem sie in einem Elternbrief darauf hingewiesen hat, dass muslimische Kinder während einem Fest zum Fastenbrechen nicht zur Schule kommen müssen, also während dem Ramadan. Und das ist so ein Fall gewesen, wo es eigentlich nachher keine Konsequenzen gehabt hat für ihn, obwohl die Lehrerin nachher extreme Hassnachrichten und so weiter bekommen hat. Dann gibt es noch einen Fall, wo er ein Deepfake-Video von der Sibel Arslan veröffentlicht hat, wo er sie sagen lassen hat, man solle die SVP wählen und türkische Straftäter ausschaffen. Und sie hat ja selber einen Migrationshintergrund aus der Türkei. Er hat sie auch Arschland genannt und so weiter. Also es sind einfach sehr viele, sehr arge Provokationen gewesen, die direkt auf Personen gezielt haben. Während man jetzt bei der Sanja Media kann sagen, es hat sicher Christinnen und Christen ihren Gefühl verletzt, aber es ist nicht jemand direkt persönlich betroffen gewesen und hat nicht irgendwie Drohungen bekommen oder so, außer ihr jetzt. Und das finde ich schon noch verrückt, weil beim Glarner hat es zwar Rücktrittsforderungen gegeben, aber er ist immer noch Nationalrat. Seine Partei hat sich in den meisten von diesen Fällen gar nicht mal distanziert von diesen Aussagen oder von diesen Taten. Er hat zwar seine Funktion als Asylchef bei der SVP verloren, aber das hat man dann nicht quasi als Konsequenz von dem deklariert. Man kann dort nur spekulieren, ob es wegen dem war. Also die Konsequenzen waren einfach ganz andere.
Jetzt Jetzt kommt eine schwierige Frage. Wenn man Kommentare, und es gibt ja viele Kommentare zu anderen Texturen liest, dann kommt ein Argument immer wieder, und das lautet folgendermaßen: Wer selber so fest provoziert in seiner Karriere, wer immer auf politische Gegner so fest losgeht, der muss er mit Konsequenzen rechnen, wenn er so eine Dummheit macht. Findet ihr, seit die Relationen gewahrt, hat sie halt mit etwas müssen rechnen?
Ich glaube, die Relationen sind inzwischen definitiv nicht mehr gewahrt. Aber zum jetzt einfach einen Schritt zurück machen und das eher noch mal ein bisschen analytisch anschauen. Dass der Fall so gross hätte können werden, da sind einfach verschiedene sehr, sehr explosive Zutaten zusammengekommen. Und dass sie in der Vergangenheit selber so provoziert hat, dass sie ein Aushängeschild ist von Operation Libero und sich in dieser Funktion sehr fest auch inszeniert hat, das ist sicher eine Zutat von denen. Eine andere ist, wie ich vorher gesagt habe, dass sie eben nicht in eine Richtung provoziert hat, wo ihrer Basis gefallen kann. Ich glaube, das ist entscheidend. Die religiöse Konnotation ist entscheidend, wenn auch nicht als, ich glaube nicht, dass das jetzt der Hauptgrund ist. Aber es ist wie so, das hat das Ganze auf eine andere Ebene gelupft. Es hat auch erst die Rechtfertigung gegeben. Oder das war der Punkt, wo viele Leute eingehakt haben, die den Rücktritt gefordert haben. Das wäre, wenn es ein anderes Bild von einer Mutter und einem Kind gewesen wäre, dann wäre das auch stossend gewesen, aber hat wahrscheinlich ein bisschen weniger ausgelöst, auch gerade im europäischen Kontext. Und dann müssen wir sicher eben auch über den Umstand reden, dass sie eine junge Frau ist, dass sie Migrationshintergrund hat, dass sie sehr viele Leute triggert mit verschiedenen Eigenschaften, die sie auf sich vereint.
Es ist das grösstmögliche Feindbild in der Schweizer Politik eigentlich, oder?
Es ist das grösstmögliche Feindbild und die Bilder haben eine maximale Wirkung gehabt, die sie online gestellt hat. Es ist das Zusammenspiel von dem, würde ich sagen.
Man kann an mehreren Punkten, die Jacqueline jetzt zu Recht erwähnt hat, einhaken. Ich fange mal bei der Religion an. Und zwar sehe ich das ein bisschen anders. Ich glaube tatsächlich, dass die Religion ein recht wichtiger Faktor war in dem. Ich habe es am Anfang gesagt, mit der Zahl von Entscheidungen, die sie gefällt hat, wo einige davon eben mit der Religion zu tun haben. Das Bild von Jesus und Maria. Und jemand hat twittert, wenn jetzt alle, die sich derart empören, am Sonntag würden in die Kirche gehen würden, dann wäre die Kirche ja immer voll. Und die Person hat natürlich recht. Aber ich glaube, auch wenn die Leute oder wenn sehr viele Leute in der Schweiz nicht mehr regelmässig in die Kirche gehen oder gar nie in die Kirche gehen, dann glaube ich gleich, dass sich viele soziokulturell im Christentum zugehörig fühlen und das ja unsere Kultur letztlich prägt. Und ich glaube, dass das für viele Leute in der Schweiz halt ein relativ diffuses Gefühl ist, über das sie auch nicht jeden Tag nachdenken, so die kulturelle Prägung, dass die aber identitätsstiftend ist. Und wenn dann ein an und für sich sehr liebliches Motiv, das für das Christentum steht, wie Maria und ihr Jesuskind, auf so aggressive Art und Weise, also Schüsse sind maximal aggressiv, beschmutzt wird, dann glaube ich schon, dass das auch negative religiöse Gefühle im Sinn eben von so einer soziokulturellen Zugehörigkeit hervorrufen.
Aber es ist dann natürlich auch gerade so als Kulturkampfelement inszeniert oder interpretiert worden, eben auch europäisch. Also es ist ja nicht nur schweizweit, sondern europäisch. Also der Martin Sellner hat ja zum Beispiel, also eine Figur von der österreichischen Rechtsaussenbewegung, hat zum Beispiel twittert, es lange nicht, wenn Zanja Meti jetzt politisch abgestraft werde, sie müsse verschwinden. Und es hat noch explizitere Begriffe gegeben, wo man quasi ihre Existenz in Frage stellt, sie als Persona non grata bezeichnet und so weiter. Also es ist eben auch quasi interpretiert worden, dass sie im Christentum hätte wollen schaden mit dem. Und das finde ich schon eben eine Hochstilisierung zu dem Kulturkampf, zu dem Schwarz-Weiß. Es gibt uns, es gibt die anderen. Und ihr wird dann quasi attestiert, eben sie sei Migrantin, ihre Eltern sind aus Bosnien geflüchtet, wo sie, glaube ich, 3 war. Seitdem ist sie in der Schweiz, sie ist Schweizerin. Sie sei Muslima. Ihre Familie ist, glaube ich, muslimischen Glaubens. Ich weiß nicht, ob sie selber praktizierende Muslima ist. Ich glaube, sie ist auf jeden Fall nicht streng gläubig.
Ich glaube, sie bezeichnet sich als Atheistin.
Ja. Yeah.
Eben quasi, jetzt wird das jetzt aber einfach so interpretiert, sie sagt Migrantin, Muslima und sie schiesst aufs Christentum, oder? Das ist ja die maximale Vereinfachung, die einfach so schon mal nicht stimmt. Und so wird das jetzt quasi aufstilisiert, auch zu einer Verallgemeinerung. Alle Migranten und Migrantinnen sind schlecht und wollen uns böse. Also wirklich international, in Deutschland zum Beispiel, ist das sehr fest das, was durchgeht. In der Schweiz ist es ein bisschen anders, ist es ein bisschen nuancierter zum Glück. Aber es hat eben auch schon Elemente von dem schwarz-weiss Denken, wo sich eben auf den sozialen Medien sehr schnell verbreitet. Also, man in den ersten Stunden von dem Shitstorm ist fast ein bisschen gewesen, man hat keine nuancierte Position mehr finden können. Man hat nicht können sagen, ja, das, was sie gemacht hat, ist eine Dummheit gewesen, aber es rechtfertigt jetzt nicht ihre Vernichtung, wie du es genannt hast, Philipp, in eurem Text. Und in dem Anfang von dem Shitstorm sind so Positionen, so nuanciertere Positionen eigentlich nicht durchgekommen. Es hat nur gegeben, sie will allen Christen böse.
Ich würde jetzt gerne einen Schritt weitergehen und über Parteien reden, über die Grünen-Liberalen. Ich habe Anfangswoche mit Mühe Grossen geschwätzt, dem Präsidenten der GLP, und der hat gesagt, das Ausschlussverfahren, das die Partei recht schnell initiiert hat, das sei alternativlos gewesen, weil man so hat müssen Schaden von der eigenen Partei abwenden. Wie gesagt, das hat die GLP richtig gehandelt.
Bevor wir die Frage beurteilen, ob es richtig oder falsch ist, was die GLP gemacht hat, in einem sehr schnellen Tempo gemacht hat, muss man sich vielleicht damit auseinandersetzen, was die GLP für eine Partei ist, was sie für ein Image hat und was das für einen Einfluss auf den Entscheid hat. Für mich ist die GLP so eine Perfektionistenpartei, die alles immer richtig machen will, die sich stark für eine korrekte Debatte einsetzt, stark für eine intakte, gute politische Kultur. Andere würden sagen, sie ist langweilig, aber sie hat da aus meiner Sicht einen starken Perfektionismusanspruch an sich selber. Sie wirkt ja auch sehr technokratisch, oder viele von ihren Vertretern, denen haftet so ein Technokraten-Image an. Und jetzt müssen die sich plötzlich mit etwas so Emotionalem wie Religiosität auseinandersetzen. Und ich glaube, das hat die Partei recht in Schwierigkeiten gebracht, weil es viel eben auch mit ihrer Positionierung zu tun hat.
Ich glaube, da kann man auch gerade einhängen bei dem Langweilig, wo du sagst. Man hat ja ein bisschen das Gefühl, GLP hat so ein bisschen das Image von der BDP, langweilig, aber gut übernommen, oder? Und das hat einfach geclasht mit der Ameti schon seit längerem, weil sie halt einen sehr offensiven Politstil pflegt, ganz anders als viele andere Vertreter, die im nationalen Parlament für GLP politisieren.
Nur mit Namen nicht wissen, oder?
Doch, da würden uns schon zwei, drei einfallen. Aber es geht ja nicht darum, quasi sie mit einzelnen Leuten zu vergleichen, sondern mehr mit dem grundsätzlichen Auftritt von den Parlamentarierinnen und von den Parlamentariern oder von den nationalen Figuren. Und ich glaube eben schon, es hat dort schon länger so ein bisschen gerostet zwischen der Partei und ihr. Also sie hat zum Beispiel bei den Nationalratswahlen kandidiert und sie hat dann irgendwo einen Platz in der Listenmitte bekommen, obwohl sie eine national bekannte Figur schon ist, während sie ja eben eigentlich nur auf Gemeindeebene, auf Stadtebene politisiert.
Platz und 16 oder 18, gell? Irgend so etwas, wo einfach eine sehr schlechte Ausgangslage ist.
Genau. Und das hätte man wahrscheinlich in vielen anderen Parteien nicht so gemacht, weil man gesagt hätte, hey, die ist eigentlich ein Zugpferd für uns, die kann für uns mobilisieren. Aber irgendwie hat man dort schon gemerkt, das passt, glaube ich, der GLP irgendwie nicht so, wie sie sich gibt, wie sie Raum einfordert für sich selber, wie sie eben auch gern provoziert. Und ich glaube, das ist schon auch ein Grund, vermute ich, wieso jetzt die GLP so überhastet handelt. Ich weiss nicht, ob das gleich gewesen wäre bei einer Katrin Bertschi, die eine nationale Parlamentarierin ist und die sehr bekannt ist, ob man dann auch so schnell gesagt hätte, den Rücktritt aus einer Parteileitung und dann eben auch noch das Parteiausschlussverfahren. Also ich finde, das Parteiausschlussverfahren ist schon nochmal einen Schritt weiter. Man kann sich als Partei fragen, wenn man das bei einem Aushängeschild von einer Kantonalpartei, dass sie sich so Fehler erlaubt, das kann man diskutieren. Ich glaube, man sollte sich ein bisschen mehr Zeit nehmen für die Frage und nicht jemanden zum Rücktritt drängen am Tag 1, nachdem das passiert ist. Das ist aber eine Einschätzungsfrage. Aber ein Parteiausschlussverfahren geht ja schon nochmal einen deutlichen Schritt weiter. Also ich meine, Parteimitglieder, da kann ja GLP nie sicherstellen, irgendwie, ob die alle einen einwandfreien Leumund haben. Und bei dieser Frage ist ja jetzt noch nicht mal sicher, ob es effektiv dann auch rechtlich strafbar ist. Und das finde ich schon einen sehr drastischen Schritt, wo man, glaube ich, auch ohne Rücksprache mit ihr drauf hat. Also eben der Jörg Grossen, der Parteipräsident, hat ja am Anfang gesagt, er hätte noch nie mit ihr geredet. Und das finde ich schon eine sehr krasse Reaktion.
Raphael, du hast noch versprochen, du würdest dann sagen, ob es richtig oder falsch findest. Bis jetzt habe ich nur gehört, was GLP für eine Partei ist. Nicht, ob der Entscheid richtig ist, das Parteiausschlussverfahren gegen Zanja Meti zu initiieren.
Ja, du hast da sehr gute Erinnerung an das, was ich vorher gesagt habe. Ich bin hier bei der Larissa. Ich masse mir zum jetzigen Zeitpunkt nicht an, das abschliessend zu beurteilen, wie auch die Partei hätte handeln sollen. Ich weiss gar nicht, mutmasslich haben nicht Gespräche im Hintergrund stattgefunden, aber wir können da Details nicht. Ich glaube, das Tempo ist enorm hoch, wie die Partei das von sich gewiesen hat und sie eigentlich abgestossen hat. Ich glaube, so muss man es formulieren. Die Befürchtung, dass es auf das Image der Partei zurückfallen könnte, ist enorm hoch gewesen, offensichtlich. Eben, darum zusammenfassend, ich würde sagen, es ist sehr schnell gegangen, zu schnell. Man hätte vielleicht noch einmal müssen darüber schlafen. Aber natürlich, es ist eine grosse Verfehlung und die Partei muss super für sich abwägen. Es ist wirklich im Fall Jonas Fricker eben damals, muss für sich abwägen, ob das auf irgendeine Art und Weise nachher auf sie als Partei zurückfällt. Und wir alle wissen, die GLP ist nicht im aktuell besten Formstand. Sie hat bei den Wahlen verloren. Es stehen Wahlen bevor, unmittelbar. Sie hat ein vitales Interesse daran, dass keine Negativschlagziele mit ihr als Partei verknüpft werden.
Ist Jonas Fricker ausgeschlossen worden aus der Partei?
Nein, ja. Aber er ist sehr forciert gedrängt worden, um zurückzutreten.
Ich bin absolut bei euch, was das Tempo angab von dieser Entscheidung. Ich finde, man hätte sich da grundsätzlich mehr Zeit lassen sollen. Und doch möchte ich jetzt sagen, im Nachhinein ist man immer wahnsinnig viel gescheiter. Das gilt auch für uns Medien. Im Nachhinein würde man manchmal Sachen anders machen. Und ich erinnere mich einfach daran, ich habe am Sonntag geschafft und ich habe die Kommentare gelesen, auch unter unserem Artikel, den wir dann irgendwann mal hatten zu dieser Sache. Und dort haben also sehr viele Leute geschrieben, also wenn diese Frau bleibt, dann wähle ich nie mehr GLP. Ich weiss jetzt nicht, ob die Leute tatsächlich vorher GLP gewählt haben. Das weiss man nicht bei so Kommentaren.
Das ist wie bei unseren Lesern, die schreiben, sie dürfen das Abo künden und nachher findet man heraus, dass sie gar kein Abo haben.
Genau, also solche sind ganz sicher dort drunter gewesen. Ich sage auch nicht, dass man sich von denen muss unter Druck setzen lassen. Aber der Druck, der sich in sehr kurzer Zeit aufbaut in so einer Parteizentrale, der ist einfach enorm. Und ich glaube, das darf man dann gleich auch nicht vergessen.
Voll einverstanden, Jacqueline. Gleichzeitig ohne ein Gespräch mit ihr, das so zu machen, ist schon auch sehr brutal.
Nicht? Ich sage ja, da bin ich bei euch. Ich wollte das jetzt nicht nochmal wiederholen. Aber,
Wer zur Sanja Meti hebt, das ist die Operation Libero. Die hat sie in einem Co-Präsidium, leitet sie mit dem Stefan Manser-Egli. Was hat das Gefühl, jetzt, man hat jetzt wie zwei Fälle. Man hat die GLP, die sie ausschliessen will, weil sie Angst hat um ihr Image. Wobei man könnte eine Klammer auf und sagen, vielleicht wird es auch auf das Image schlagen, dass man sie so schnell nicht ausschliessen will, Klammer zu. Der andere Fall ist die Operation Libero. Was glaubt ihr, was wird der Fall für diese Organisation bedeuten?
Ich glaube, das wird politisch-strategisch grosse Konsequenzen haben, und zwar aus mehreren Gründen. Erstens ist sie ein sehr wichtiges Aushängeschild als Person, als Figur, was sie transportiert. Sie hat sich häufig also zu Wertfragen geäussert. Wer wollen wir als Schweiz sein? Was für Wert haben wir? Was ist unser Platz von der Schweiz in Europa? In so Wertfragen ist sie als Absenderin nicht mehr glaubwürdig, weil sie ja eben stark auch mit kulturellen Fragen, Fragen von der Identität zusammenhängt. Und jemand, der jetzt mit dem, wenn man es so interpretieren will, so offensichtlich gezeigt hat, dass christliche Symbole im Affekt egal sind, der ist kein glaubwürdiger Absender, also keine glaubwürdige Absenderin für das. Und für die Gegner der Operation Libero ist das natürlich ein gefundenes Fressen. Also Operation Libero, wir erinnern uns, haben mehrere SVP-Initiativen in den letzten Jahren gebodigt. Nachher hat aber die Organisation recht schnell recht viel Glanz, Macht und Einfluss verloren. Und das werden vielleicht jetzt noch so ein bisschen der letzte Faktor. Sie ist eh nicht mehr so bedeutend als Organisation. Sie setzt sich für einen richtigen Liberalismus ein und geht dort viel in Opposition auch zu der FDP. Aber was aus Sicht von der Operation Libero eben der Liberalismus in Detailfragen denn ist, das wird nicht mehr so klar im öffentlichen Diskurs. Es handelt sich häufig um Fragen im Zusammenhang mit Europa. Eben, das habe ich vorher gesagt. Freihandel, Steuervorlagen und so weiter. Also das politische Klein-Klein in Bundesbern, das scheint hingegen die Organisation nicht so zu interessieren. Stattdessen ist sie in den letzten Jahren im Wesentlichen eine Anti-SVP-Maschine geworden.
Aber sie hat ja versucht, aus dem rauszukommen, oder? Wie du sagst, sie ist eigentlich gegründet worden schon, um der SVP etwas entgegenzuhalten, um der SVP-Initiativen etwas entgegenzuhalten. Man hat quasi ein anderes Weltbild bieten jeweils. Und ich glaube, dann hat man sich halt auch ein bisschen darauf konzentriert, die teilweise drastische Kommunikation von der SVP in diesen Abstimmungskämpfen genauso drastisch zu kontern. Und ich glaube, mit dem hat auch so ein bisschen zu tun, eben die Provokationen, die Schäfli-Bulli, die sie angehabt hat bei Auftritt, Armeeuniform und so weiter. Das sind wie alles einfach Gegenprovokationen gewesen. Und man hat sehr fest mit dieser Symbolik geschafft. Oder vor allem Sanja Meti hat stark mit dem geschafft. Aber eigentlich hat Operation Libero schon vor einer Weile gesagt, hey, wir wollen eigentlich unsere Strategie ein bisschen wechseln. Wir wollen nicht immer nur in der Defensive sein gegen die SVP, sondern wir wollen eigene quasi Projekte lancieren, eigene Ideen haben. Das ist die Europa-Initiative ist eigentlich ein bisschen in dieser Gedankenwelt entstanden, dass man will ein eigenes Projekt haben und nicht immer nur andere Projekte bekämpfen. Und ich glaube, eben in dem eigenen Projekt hat die Provokation und der ganze Stil auch nicht mehr so gut funktioniert. Und es war wirklich eine Suche gewesen nach einer neuen Idee, Identität nach einem neuen Auftreten, wo Operation Libero tatsächlich nicht so gut gelungen ist. Also es hat ihnen nicht gelungen, den gleichen Einfluss zu entwickeln mit ihren eigenen Ideen wie vorher mit ihrer Opposition. Und ich glaube, aus dem Grund ist es jetzt auch, wie du am Anfang schon gesagt hast, sehr schwierig, weil man hat so ein bisschen von einem untergehenden Stern geredet und so. Und jetzt hat man noch quasi den Image-Schaden, der sicher nicht helfen wird.
Die neuen Projekte, die sie wollen machen, das ist ja oft, ihr Ziel ist so ein bisschen ein eigenes Narrativ zu entwickeln, dass eben, wenn man über die Schweiz und ihre Zukunft nachdenkt, dass man nicht so über die Ballenberg-Schweiz nachdenkt, sondern eben über irgendwie, ich weiß nicht mehr, wie sie es gesagt haben, Hoffnungsschweiz oder irgendwie so. Und das ist vielleicht einfach nochmal ein Punkt, um aufzuzeigen.
Chancenland Schweiz.
Chancenland Schweiz, genau. Du bist, ja, nein, bravo.
danke, Schatz, finde ich
super. Nein, ich kann einfach an diesem Punkt nochmal verdeutlichen, wie fest das halt jetzt aber auch wieder clasht mit dem Auftritt, wo jetzt Sanja Ameti eben hingelegt hat mit der Waffe, mit der rohen Gewalt, wenn man so will. Das passt einfach sehr schlecht zusammen.
Ich habe das Gefühl, und das ist ein bisschen eine rhetorische Frage, wäre der Shitstorm bei einem Mann, der das Gleiche gemacht hat, gleich gross gewesen?
Da muss man vielleicht bei dieser Frage auch ein bisschen darüber nachdenken, was ist Sanja Ameti für eine öffentliche Figur? Sie ist eine selbstbewusste, laute, schöne Frau, ich sage das bewusst, die sich in der Öffentlichkeit ihren Raum nimmt. Durch das hat sie auch Macht im Sinne von einer Deutungshoheit. Und sie provoziert gerne, das haben wir vorher in Variationen gesagt. Und diese Faktoren, alle bewusst jetzt genannt, das ist für eine bestimmte soziodemografische Gruppe nur sehr schwer zu ertragen. Das triggert diese Gruppe sehr stark.
Also auch für Männer?
Für ältere Männer. Da bin ich ganz sicher. Auch wenn ich mir vorstelle, welche Arten von Hassbotschaften jetzt kommen oder eingegangen sind, die den Polizeischutz von ihr und der ganzen Familie nötig machen, das kenne ich auch von anderen Politikerinnen aus sehr vielen Gesprächen, auch hier wieder bewusst gewählt Politikerinnen, dann fällt es einem nicht schwer, sich vorzustellen, wer die Absender von diesen Hassbotschaften sind. Und gleichzeitig haben wir vorher das Beispiel vom sogenannten Kristallnacht-Twitter erbracht. Das war ein Mann, also das kann auch Männern passieren. Ich glaube, es müssen politisch sehr pointierte Positionen im Spiel sein, plus die Faktoren, die Jacqueline vorher genannt hat, damit so ein Shitstorm in dieser Intensität möglich wird. Und bei Frauen, auch das muss man leider konstatieren, läuft immer auch noch eine andere Ebene mit. Es ist so die mehr oder weniger offen zutage tretende Misogynie, teilweise abgeschwächt, teilweise stärker. Und dann in solchen Debatten kippt es dann auf einer Ebene, wo bei Männern in Shitstorms, also als Opfer von Shitstorms, einfach schlicht keine Rolle spielt.
Mir kommen zwei Sachen in den Sinn. Das eine hat Raffaella schon ein bisschen angetönt, also dass Frauen in der Politik deutlich härter angegangen werden als Männer, jetzt von Seiten Wählerschaft oder einfach von anonymen Personen. Das ist bekannt, da gibt es, wenn ich es richtig im Kopf habe, auch Untersuchungen dazu, wo Politikerinnen und Politiker befragt haben dazu und gemerkt haben, dass die Frauen eben viel härter und viel öfter angegangen werden mit bis hin zu Vergewaltigungs- und Morddrohungen und so. Das ist das eine. Und das andere, glaube ich, das betrifft nicht nur Frauen, aber vielleicht im Fall von Frauen ist das noch ausprägter, ist, dass man im Zug von so einem Shitstorm vergisst, dass eigentlich ein Mensch dahinter steckt und was das für ein Mensch ist. Es hat schon Versuche gegeben oder so Artikel, ich glaube Watson hat das mal mit der Tamara Funicello gemacht, wo die ein paar Hassnachrichten aus dem Briefkasten oder aus der Mailbox rausgepickt haben. Das wird ja zum Teil unter Klarnamen verschickt. Und dann sind sie bei denen mal Leute. Und wenn die sich dann so Angesicht zu Angesicht gegenüberstehen, dann sind die Absender von diesen Drohbotschaften oft dann wahnsinnig kleinlaut. Und ich glaube, es gibt sehr, sehr viele Menschen, die an so einer jungen Frau so etwas nie und nimmer würden ins Gesicht sagen, die wahrscheinlich, wenn sie würden die Nacht sehen, auch nicht die Wut würden verspüren, sondern die da sehr viel projizieren auch.
Ich finde auch den Vergleich mit der Elisabeth Kopp noch interessant. Also zuerst mal kann man sagen, es hat grosse Unterschiede natürlich. Die Elisabeth Kopp war Bundesrätin und Zanja Met ist eigentlich eine Lokalpolitikerin, die aber nationale Ausstrahlung hat. Aber bei der Elisabeth Kopp war es so, dort hat es Steuerhinterziehungsvorwürfe gegen ihren Mann. Und er war Verwaltungsrat in einer Firma, in einer AG, wo Geldwäscherei vorgeworfen worden ist. Und sie hat dann ihren Mann per Telefon informiert und hat ihn gebeten, aus dem Verwaltungsrat von dieser Firma zurückzutreten. Und dann hat man ihr vorgeworfen, Insider-Informationen weitergegeben zu haben. Und sie ist dann zurückgetreten aus dem Bundesrat. Sie war die erste Frau im Bundesrat. Und ich finde, es gibt dort einfach Parallelen, wie schnell dass eine zentrale politische Figur plötzlich öffentlich abgeschossen wird, ob abgeschossen jetzt das richtige Wort ist, also einfach eben quasi vernichtet wird in der öffentlichen Wahrnehmung. Und dort haben zwar soziale Medien noch keine Rolle gespielt, die hat es noch nicht gegeben, aber die Medien halt eben schon. Und die haben sie wirklich, also abgesehen mal von der Frage, wie gross die Verfehlung ist, die sie dort gemacht hat, man kann jetzt da nicht auf alle Hintergründe eingehen, aber einfach haben sie schon sehr schnell, sehr hart abgeschrieben. Und damals hat man sich auch schon die Frage stellen, wäre das bei einem männlichen Bundesrat auch so passiert, wäre das bei einem Mann auch so passiert. Und mir ist einfach noch eingefallen, dass Elisabeth Kopp vor ein paar Jahren hat sie über das öffentlich geredet, auch über den Umgang mit Frauen in der Schweizer Politik und wie es ihr damals gegangen ist. Und sie hat dann gesagt, damals hätte Kielenfeldbruck in Bern noch kein Netz gehabt. Und dann ist ihre Stimme weggebrochen in dieser Doku. Also sie hat eigentlich sehr klar angedeutet, dass sie damals an Suizid gedacht hat, weil das so eine Masse war von Sachen, die auf sie eingeprasselt sind. Und das finde ich schon sehr eindrücklich. Man muss sich einfach immer bewusst sein, eben, da steht ein Mensch dahinter, wie es Jacqueline jetzt gesagt hat. Und das geht einfach gerade auf den sozialen Medien sehr oft vergessen, habe ich das Gefühl.
Und da schließt sich eigentlich der Kreis auch zu dem, was ich am Anfang gesagt habe, das Beispiel von der Lucrezia Meyer-Schatz. Auch dort Verfehlungen von ihrem Mann, die ihre politischen Ambitionen begraben haben.
Soziale Medien sind das eine. Das andere, wo wir immer darüber geschwätzt haben, sind die klassischen Medien, sie haben wir. Können wir kurz kritisch reflektieren, wie gross unser Anteil ist, dass so etwas überhaupt so kannst du?
Ich glaube, die Manöverkritik, die müssen wir im Detail intern machen. Das machen wir nicht in diesem Podcast. Aber mich beschäftigt das Thema stark. Und ich habe mir einfach in den letzten Tagen auch ein bisschen überlegt, wie wäre das alles abgelaufen, wenn es noch keine sozialen Medien gibt und wenn die Online-Medien, wenn es die noch nicht gibt oder die nicht so würden funktionieren, wie es heute funktioniert. Und natürlich hätte es den ganzen Fall gar nicht gegeben, wenn es keine sozialen Medien gibt. Aber man stellt sich vor, uns wäre das Material, das Bild vom verlöcherten Jesus irgendwie zugestellt worden und wir würden irgendwie ein reines Printprodukt machen. Man hätte alle beteiligten Akteure von der Partei über ihre Arbeitgeber bis hin zu den Medien, es hätten einfach all mehr Zeit gehabt, zum Reflektieren. Ich möchte das nicht entschuldigend sagen, sondern analytisch. Man hätte mehr Zeit gehabt, zum Reflektieren und zum die Grössenordnung von dem auch einordnen, weil was schon brutal ist, ist, dass wir sehen, wie riesig das Leserinteresse an diesem Thema ist. Die Geschichte ist um ein Vielfaches mehr gelesen worden als alle anderen Sachen. Es ist etwas, was unsere Leserschaft sehr fest interessiert. Dann kann man nicht einfach nichts machen dazu, aber man muss das Richtige machen. Und die Entscheidung muss man in sehr kurzer Abfolge treffen, weil auch die politischen Ereignisse sich in dieser Zeit überschlagen, weil die anderen Medien pushen. Und ich finde es wichtig, dass man da innehaltet und die Entscheidung sorgfältig trifft. Aber ich glaube, es ist auch sehr, sehr schwierig im heutigen Umfeld.
Ich habe ja am Wochenende initiiert, dass man aktiv wird und den Fall aufgreift. Das erachte ich nach wie vor als wichtig und richtig, dass wir das gemacht haben.
Einfach kurz, hast du ein rotes Telefon und dann anruft die Redaktion.
Genau, so ist es. Weil die Debatte ist ja auf sehr vielen verschiedenen Kanälen, wie Jacqueline vorher beschrieben hat, schon ins Rollen gekommen am Wochenende. Und Sanja Ameti ist als Co-Präsidentin von der Operation Libero plus als GLP-Politikerin, zugegebenermassen lokal, aber sie hat ja eine nationale Ausstrahlung, eine Person vom öffentlichen Interesse, sie hat einen hohen Bekanntheitsgrad. Darum ist es richtig, dass wir das gemacht haben. Jacqueline hat auch das grosse Leserinteresse angesprochen. Es ist gestern zum Beispiel von den 6 meistgelesenen Geschichten sind 4 Sanja Ameti gewesen. Ich finde, wir haben auch nachher richtig gehandelt, weil die Debatte eine riesige Fahrt aufgenommen hat, die wir haben müssen abbilden. Aber es ist sehr wichtig, dass wir dann auch sehr schnell ins Einordnen gekommen sind und nicht nur ins Abbilden, weil das ist ja nachher die Leistung, die die Medien im Unterschied auch zu den geifenden und keifenden sozialen Medien müssen erbringen. Ich bin aber auch der Ansicht, dass andere Medien das jetzt nicht so gemacht haben wie wir, dass sie teilweise überbissen haben. Ich habe, weiss nicht, wie viele Push-Nachrichten bekommen, gefühlte 100, wo der Name Sanja Ameti drin gestanden ist, von ganz vielen unterschiedlichen Plattformen, wo jede Regung, die in den letzten 3 Tagen passiert ist, abgebildet haben und den Leuten direkt aufs Handy geschickt haben.
Ich glaube auch, dass es richtig ist, dass wir darüber berichtet haben, auch dass wir mehrmals darüber berichtet haben. Ich glaube, ideal wäre gewesen, wenn man die Einordnung ein bisschen früher hätte können bieten noch. Aber das kann man im Nachhinein nicht mehr leicht sagen. Und es wäre, glaube ich, auch gut gewesen, wenn man früher aktiv versucht hätte, Leute zu finden, die das ein bisschen anders sehen. Also ich habe zum Beispiel die Reaktion vom Katholischen Frauenbund sehr interessant gefunden. Die haben gestern gesagt, ich zitiere, Dinge, die bisher höchstens hinter vorgehaltener Hand gesagt wurden, sind plötzlich salonfähig. Der Hass, der sich an Sanja Ameti entlädt, offenbart auch ein grundsätzliches gesellschaftliches Problem und diese Entwicklung ist gefährlich. Und das finde ich einfach, wenn man so quasi Gegenpositionen möglichst schnell auch abbildet und quasi kann zeigen, hey, es ist eben nicht nur schwarz-weiß. Es gibt Zwischenpositionen und der Fehler von der Sanja Ameti rechtfertigt jetzt auch nicht alles, was über sie gesagt wird und eben wie sie quasi vernichtet wird. Und ich glaube, dort haben wir auch Verantwortung, um jeweils so ein bisschen beiden Seiten eine Plattform geben auch. Und wir haben halt schon nicht bewusst, wir haben einfach nachgefragt, oder? Bei allen Akteuren, bei der GLP, bei Fahrner, eben bei ihrem Arbeitgeber und so weiter. Und die haben halt dann alle sich irgendwann von ihr distanziert. Also, wir haben das sicher nicht so gesucht, aber es ist dann so ein bisschen so gekommen, dass wir wie nur noch in dieser einen Schiene lang drin sind. Bis wir dann am Dienstagabend eben die grössere Einordnung veröffentlicht haben, die die Nuancierung auch aufgezeigt hat.
Zwei kurze Fragen zum Schluss. Die eine, glaubt ihr, dass wir Sanja Ameti je wieder in der Öffentlichkeit gesehen werden? Und die zweite, was sagt der Fall über unsere aktuelle politische Kultur aus, wo wir in der Schweiz haben?
Ob wir sie in der Öffentlichkeit werden sehen, das wird wahrscheinlich stark damit zusammenhängen, wie sie selber mit dem Ganzen jetzt wird umgehen. Man hat noch sehr wenig gehört von ihr. Sie hat gesagt, sie könne im Moment nicht Stellung nehmen. Sie wüsste auch nicht, wie lange sie das noch aushalte. Das war ein sehr kurzes Zitat von ihr. Und ja, das wird sicher stark davon abhängen, wie sie persönlich kann mit dem umgehen kann. Ich glaube, Operation Libero hat ja klar gesagt, sie stehen hinter ihr. Also sie hat das Amt als Präsidentin dort immer noch und könnte insofern weiterhin die öffentliche Funktion austragen. Aber die Frage ist halt auch, eben, will sie das weiterhin nach dem, was sie jetzt erlebt hat? Ja, ich glaube, das wird stark auch von dem abhängen.
Also ich hoffe, dass man sie in der Öffentlichkeit wieder wird wahrnehmen, weil das Signal wäre ja fatal, wenn man würde sagen, hey, jemand geht durch einen riesigen Shitstorm und der ist nachher für immer weg aus der Öffentlichkeit. Ich meine, das wäre ja schrecklich. Und insofern ist das zu hoffen, dass nachdem das alles abebbt, sie dann wieder zurückfindet, eben in welcher Rolle auch immer. Auch da kann man vielleicht manchmal sich an Jonas Fricker erinnern. Das war ja 2017 in seinem Fall, wo er aus dem Nationalrat zurückgetreten ist. Er hat dann nach einer Pause, wie er es selber bezeichnet hat, von glaube ich etwa 3 Jahren, hat er wieder auf kantonaler Ebene ein politisches Amt übernommen. Das heisst, so etwas ist sicher nicht unmöglich.
Ein Faktor, der das könnte begünstigen könnte, ist das Ausmaß, wo die Angriffe auf sie eben angenommen haben. Ich glaube, im ersten Moment hat es vielleicht viele Leute gegeben, auch eben aus diesen politischen Kreisen, wo sie sich bewegt, die ein bisschen befremdet waren. Aber gerade das, dass sie jetzt so massiv unter der Gürtellinie angegriffen worden ist und das zum Teil ein an einer Kampagne gleichen hat, glaube ich, führt dazu, dass sich viele Leute wieder mit ihr solidarisieren, das beobachten wir schon jetzt. Und dass wir ihr von dem her, glaube ich, auch von außen, von der Basis, wird eine zweite Chance geben.
Ich habe nur einen Teil von deiner Frage beantwortet, Philipp. Und zwar hast du ja gefragt, was über unsere politische Debatte aussagt. Dort muss man sicher konstatieren, dass es viel kürzere Zündschnüre gibt mittlerweile, dass es sehr schnelle Eskalationen gibt, dass es auch eine Art Internationalisierung der Debatte gibt. Das ist das, was Larissa vorher angesprochen hat. Dass es also in Lichtgeschwindigkeit fast schon gehen kann, bis man so einen Shitstorm im Haus hat. Also das ist sicher eine Veränderung und eine Zuspitzung in der Debatte, die noch nicht so alt ist und wo man sich schon bang muss fragen, wo einen führt das eigentlich? Also wie soll das weitergehen bei uns im öffentlichen Diskurs, wenn individuelle Fehler im Prinzip die ganze öffentliche Debatte während Tage lahmlegen und derart dominieren?
Ich habe vorher schon mal kurz das Schwarz-Weiß-Denken angesprochen. Ich glaube, etwas, was man ja in den USA zum Beispiel ganz stark bemerkt, in der politischen Kultur, ist, dass es einfach 2 Lager gibt. Und die 2 Lager reden teilweise nicht einmal mehr miteinander. Oder Demokraten und Republikaner in gewissen Bundesstaaten, das ist wirklich eine extreme Konfrontation. Ich habe das Gefühl, in Deutschland geht es ein bisschen in eine ähnliche Richtung, dass man eben so auch die Empörungsbewirtschaftung gezielt so ausleitet, dass man im anderen Lager maximal schaden kann. Und ich finde, man sieht jetzt Teil von dem schon auch in der Schweiz, aber man muss auch sagen, es gibt doch eine Abschwächung. Zum Beispiel hat ja die junge SVP hat eine Strafanzeige eingereicht gegen Zanja Meti und hat am Anfang auch das irgendwie ihres Handeln mit dem von islamischen Terroristen verglichen. Also auch wahnsinnig drastisch. Und nachher hat aber Zara Regetz, die Strategiechefin von der SVP, hat dann gesagt, Moment, jetzt müsst ihr bremsen. Alles, was quasi auf ihre persönliche Vernichtung rausgeht, das ist einfach nicht zu rechtfertigen in einem Rechtsstaat. Und jetzt kann man schon ein bisschen sagen, ja, vielleicht ist es ein bisschen scheinheilig, dass gerade dann die junge SVP, die das selber beführt hat am Anfang, sagt, nachher jetzt müsst ihr bremsen. Aber immerhin haben sie gleich, nehmen sie eine Position ein, wo sie sich klar von dem distanzieren. Und das ist doch immerhin vielleicht ein bisschen ein positives Signal jetzt im Vergleich eben zu einem Martin Sellner oder so, wo zu einem Verschwinden aufruft, was auch immer er mit dem will sagen. Das kann einem vielleicht noch ein bisschen positiv stimmen.
Voilà. Ich würde sagen, wir lassen uns mit dem sein. Ein Politbüro vor allem mit ein bisschen ernsteren Tonart. Danke vielmals, dass ihr mitgeschwätzt habt. Jacqueline Büchi in Zürich, Raffaella Birrer auch in Zürich und Larissa Rhein in Bern. Ich heiße Philipp Loser. Diese Folge vom Politbüro hat Tobi Holz produziert. Bis in einer Woche. Bis bald. Ciao zusammen.
Tschüss miteinander.
Tschüss miteinander.